Haha. So.
Mhm.
Prosit.
Da. Du hast. Willkommen beim Biertauchern. Wir schreiben den 21. Juli 2015.
Wir hören Biertaucher-Podcast Folge 215.
Mhm.
Wie sehr oft mit
Gregor
und Horst. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung
von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg, und wie immer ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle.
Und wie immer vielen herzlichen Dank an unsere lieben Flatterer, namentlich Ajuvo und Bernd Schlapsi und auch alle anderen, die uns mit Flatter unterstützen.
Flatter, oli oli.
Genau. Ja, wir erwarten noch wahrscheinlich den Harald, aber er ist noch nicht da. Also möglicherweise erzählt er... Kommt er dann mit neuen Themen dazu? Hast du sonst Themen, die...
Ach, so Grimmskrams. Ich habe mir die Sommerblockbuster gegönnt. Mhm. Ja, sprich, da, ich habe mir den neuesten Teil von Terminator angeschaut und den neuesten Teil vom Jurassic Park Franchise, Jurassic
Gregor
World.
Gregor geht Kino.
Ja, definitiv. War jetzt die Tage einfach auch eine gute Möglichkeit, der Hitze zu entkommen. Und zwischen den Kinobesuchen habe ich einen Comic gelesen, das mich schon seit längerem interessiert hat, nämlich Scott Pilgrim.
Mhm.
Wozu es auch einen Film gibt.
Okay, ja, und ich habe eigentlich nur lauter kleine Meldungen ohne Sinn und Verstand zusammengesammelt.
Gut. Dann ja, let's dive. Und du hast die...
Ich versuche auf Gregors Handy die Google Plus Themenliste abzuarbeiten.
Mhm.
Und ja, ich habe ein sehr schönes Techie-Thema. Und zwar Become a Rockstar Programmer. Mhm. Das ist ein GitHub-Projekt, und zwar github.com. A wie Nass mit H und Rockstar, bitte auf den Shownotes nachlesen. Und soweit ich das kapiert habe, macht er sich die Eigenschaft zunutze, dass Firmen, die IT-Leute rekrutieren, schauen, was du auf GitHub veröffentlicht hast, in welcher Sprache und wie viele Projekte. Und das ist sozusagen, da schedulst du rein, legst Projekte an in einer Sprache deiner Wahl und die committen dann täglich.
Okay.
Und schon ein paar Monate später hast du ein super Rekrutierungspotenzial für Recruiter halt, weil du sagen kannst, du hast bei dieser Sprache, die gerade super in ist,
hast du
so und so viele Projekte gemacht.
Okay.
Das treibt ein bisschen Schabernack. Ich habe das recht lustig gefunden, auf der Homepage sind so Tweets veröffentlicht. Wow, seit ich das gestartet habe, habe ich so und so viele Job-Offers bekommen.
Nice.
Yeah. Sonst noch ein Techie-Thema. Ich habe eine kleine heise.de-Meldung, wo sozusagen gesagt wird, weg mit Flash, also dass Flash endgültig sterben möge.
Ja, das war jetzt auch wieder mal Thema, glaube ich, weil sich irgendwer, frag mich nicht, einer der komischen CEOs von irgendwelchen großen Techie-Firmen hat jetzt wieder mal gerentet gegen Flash. Aber das ist uns eh klar. Ich meine, das ist, glaube ich,
auch... eigentlich einen Verdien für Steve Jobs, der das als erstes ausgesprochen hat, dass Flash sterben muss? Ne?
Muss man sagen. Eine der Sachen, die man
wieder
wirklich
mal
immer auf so positive
Jahrzehnte voraus gewesen.
Muss man sagen, ja.
Und sonst... noch eine Future-Zone-Meldung. BBC Mikro für jedes britische Schulkind.
Okay.
In Großbritannien gibt es ja die Aktion, dass sehr viele Schulen diesen Raspberry Pi bekommen. Der war eigentlich dafür gedacht. Und jetzt gibt es noch was Kleineres. Das ist ein BBC Micro, und der ist so in Richtung Wearable Computer. Also der ist so Scheckkarten groß, programmierbar und hat so Lampen drauf und Schnittstellen, dass du halt dann so Fühler machen kannst. Hat auch ein paar Fühler drauf wie ein Handy, also so Lagesensor oder so.
Also ideal auch als Lernplattform gedacht.
Sozusagen. Ja, und Lern- und Bastelplattform vor allem. Ja, sehr coole Sache.
BBC und Mini noch gar nicht gehört.
Okay. Mikro, ja. Und sonst eher andere Themen. Hast du ein paar Techie-Themen?
Techie-Themen? Gar keine.
Okay.
Außer eines kann ich vielleicht, weil es mir ja wieder auffällt und weil ich ja immer über diese alternativ mobilen Betriebssysteme, da bin ich heute, glaube ich, im Webstandard über einen Artikel gestoßen, dass, oder was heiße, weiß ich nicht mehr, aber dass Yola mit seinem Sailfish OS haben ja letztens besprochen, dass die Hardware und Software getrennt haben und dass das jetzt zwei Unternehmen sind, und die haben jetzt anscheinend die ersten Lizenzen, das war eine Meldung, nach Indien verkauft.
Oh, das heißt demnächst vielleicht
Yola-Phones.
Yola-Phones für alle. Yeah. Das heißt, wir kommen zu den schöneren Themen. Also schöner, wie soll ich sagen, schöner Leben und so.
Ja.
Okay, ja. Da habe ich was Nettes, nämlich Demonstrieren bringt was. Das betrifft mich selber als Anrainer des zweiten Bezirks. Wer das Tel Aviv kennt, die ehemalige Otto-Wagner-Schleuse am Donaukanal, da ist eine Gastro-Wiese, Gastromeile jetzt.
Ja.
Und da gibt es ein kleines unverbautes Stück, nämlich zwischen wie soll man das sagen, eigentlich zwischen der Schottenringbrücke und dem Otto Wagner Schleuse, das ist auch so ein Restaurant, es hat ein Stück Rasen mitten in bester Partymeilenlage. Mhm. Und speziell am Wochenende ist die halt voll mit Leuten, die einfach nur auf dem Boden sitzen und Bier trinken und nichts. Also
da kommt schon der Harald.
Nichts Gastrotechnisches machen. Mhm. Ja, und da hat es so eine Art Petition oder Volksbegehren gegeben, dass das nicht verbaut wird. Und das hat sich jetzt anscheinend durchgesetzt gegen den Bezirksvorsteher.
Also eine konsumfreie Zone sozusagen.
Ja, war auch so geplant, aber der Bezirksvorsteher vom zweiten Bezirk wollte da halt einen Gastrotempel reintun. Und das ist jetzt anscheinend gescheitert am Bürgerwiderstand. Also es bringt etwas Protestpicknick.
Ein bisschen Zurückeroberung.
Genau. Und wir begrüßen den Harald, ganz frisch.
Hallo.
Herangerollt mit dem Roller. Hallo Harald.
Ja,
hallo.
Sehr dynamisch.
Du musst Zischgeräusch machen.
Moment. Auch so ein Roller. Ups. Prost. Erfrischend. Schon beim Zuhören.
Prost. Prost, Gregor.
Prost, Harald. Hm. Apropos Roller, habt ihr das auf Google Plus? Der Johnny hat auf Google Plus gepostet, dass er jetzt auch so einen Elektroroller in Probe hat. Ah, sehr gut. Er hat gemeint, irgendwie, es geht gar nicht so unflott, irgendwie der Elektro. Kann man schon so steile Gasse mit 30 km/h.
Johnny, wenn du das hörst, wir vermissen dich.
Ja, genau. Ja.
Okay, Harald, worüber redest du? Bist du wieder ÖBB gefahren oder andere schreckliche Erlebnisse?
Ja, ÖBB und schreckliche Erlebnisse.
Bitte, nur her damit.
Ja, man steigt ein in den Zug, denkt sich, heute fahren weniger Leute, es sind Sommerferien, aber nicht mehr lange. Man fährt dann von Villach weg, dann kommt die Durchsage, alle Fahrgäste bitte die Taschen in die Fächer stellen, es wird jeder Sitzplatz benötigt. Man denkt sich, warum? Dann kommt man Klagenfurt an, Bahnsteig voller Leute. Man denkt sich noch immer, warum? Dann erfährt man, dass der Schnellzug, der 2 Stunden vorher fährt, eine Panne hat und seit 2 Stunden steht.
Autsch.
Alle mussten umsteigen in den Zug, in dem ich saß, und dann wurde es eng.
Das heißt,
die ÖBB ist nicht fähig, innerhalb von 2 Stunden einen Zug bereitzustellen oder eine Lok zu tauschen, was immer schuld war. Ne?
Versio ÖBB.
Die Schaffnerin kam dann irgendwann und alle Leute, die ein Ticket vom anderen Zug hatten, durften dann wenigstens ihre Platzreservierungsgebühren zurückverlangen.
Okay.
Hat dann die Schaffnerin bar ausgezahlt? Oder?
Nein, die hatte gemeint, die wissen eh schon Bescheid, man muss sich dann nur dort melden und bekommt mit dem Ticket die 5 Euro zurück.
Na, immerhin, ich meine, ein bisschen Entschädigung.
Ja.
Und es war heiß und eng, oder?
Naja, es war klimatisiert,
das schon.
Aber eng. Und er war pünktlich. Also ja, ich muss wirklich sagen, österreichische Bahn ist pünktlich.
Trotz Übernahme von einem ganzen Zugbesatzung, sozusagen.
Ja.
Immerhin, ja. Es ist ja auch so, wenn du fliegst, hast du ja auch oft irgendwelche Scherereien und so.
Ja, was mich nur wundert, es ist ein Schnellzug und sie schaffen es innerhalb von 2 Stunden keinen Ersatz ranzuschaffen. Das finde ich schon merkwürdig.
Ja, mei.
Ja, und ich bin aber zwischendurch einmal mit der Westbahn gefahren.
Ja.
Damit meine ich die Westbahn-Gesellschaft und war wieder mal überzeugt von der Westbahn. Ja, Service ist einfach besser, du hast mehr Platz, du steckst einfach ein, ja. Musst nicht herumasten, vorher wegen der Karte auf blöden Automaten herumtippen, wo man sie eh nicht auskennt, wo die Tastatur nie auf computermäßig steht, sondern irgendwie kryptisch anders, wenn man die Buchstaben nicht findet. Ja? Weiß nicht, wem der Blödsinn einfällt. Und da steigt man einfach ein, dann kommt ein netter Herr, eine nette Dame, kauft man sein Ticket, viel billiger wie bei der ÖBB natürlich, und fährt einfach entspannt.
Ja, ich habe auch gute Erfahrungen. Wir sind ja einmal zu dieser Comic-Con nach Linz gefahren.
Genau, da sind wir Westbahn gefahren.
Ja, da haben wir ein bisschen Pech gehabt, weil am Start Gleis, wo der Zug hätte losfahren sollen, ist er nicht losgefahren und die Stewardessen haben uns dann, glaube ich, nach Hütteldorf dirigiert irgendwie, dass wir dort einsteigen. Aber ab dann war es eigentlich auch, ich fand das Styling von so auf Steward und Stewardess sehr ungewohnt, sagen wir es mal so.
Ist Westbahn immer noch so, dass es circa so viel kostet wie ÖBB mit einer Jahreskarte, also mit 50%?
Wenn du bar zahlst, zahlst du so viel, wie als hättest du eine Vorteilskarte. Wenn du es über Internet über dein Handy buchst oder online ist es billiger.
Noch billiger dann.
Ja. Mhm. Oder du kaufst solche Guthaben, dann ist es auch billiger. Mhm.
Hast du ein schönes Techie-Thema? Irgendwelches Neues von Oiscomatics?
Ein Techie-Thema. Ja, wir bauen gerade mehrere Leute zusammen eine Gartenbewässerungsanlage auf Open-Hardware, Open-Source-Basis. Cool, da sind einige Leute dabei, auch der Leopold von Open Land Labs. Mhm. Und ja, da treffen wir uns und beraten uns und bauen weiter.
Und was für Hardware ist da involviert? Was nimmt ihr als Steuerungsboard?
Ja, entweder ein Merkur-Board mit Relais oder mit oder ein Merkur-Board Switch-It-Board. Das ist neu, das ist im Prinzip ein Merkur-Board drauf. Mhm. 4 Groove-Stecker, wo man Sensoren anschließen kann und zusätzlich 4 Opto-Schalter, also keine Relais, Opto-Schalter, damit es kleiner ist. Und diese Schalter können einfach alles schalten bis 60 Volt und 2 Ampere. Plus und Minus ist egal, man muss nur einfach 2 Drähte anschließen, dann kann man damit alles schalten. Und dadurch kann man natürlich auch Magnetventile schalten.
Na fein, ja, und woran wird das dann bei der Gartenbewässerungsanlage angeschlossen? Also wie funktioniert dann der Weg bis dann zum Aufdrehen der Wasserleitung?
Also man nimmt eine Wasserleitung,
ja, genau.
Ohne der gibt es nicht. Es gibt nur keine WLAN-Wasserleitung.
Schade, das wäre was, Kickstarter.
Ja, genau. Es gibt eine, die heißt Regen, aber wenn die nicht geht...
Du brauchst die E-Mail-Adresse von Petrus, ne?
Ja, wenn es über Wireless eben nicht geht, braucht man einen Gartenschlauch. Mhm. Den schließt man an das Gerät an. Da drinnen ist ein Magnetventil, das über eine Steuerung auf und zu geht. Mhm. Und dadurch kommt Wasser, kein Wasser. Ne?
Okay, also das Gerät selber reguliert das über einen Verschlussmechanismus.
Genau.
Gut.
Und angedacht ist eben drinnen eine Zeitsteuerung. Mhm. Und jetzt sind wir gerade an dem Evaluieren, welche Sensoren hätte man denn noch gern da drin? Wer soll das smart sein? Ne?
Ja, ja, das muss ein bisschen...
Und da haben wir einige Ideen, von ganz wild bis naja. Also naja ist, was ich schon gern hätte, einen Wasserdurchflusszähler mit drinnen, damit ich weiß, wie viel Wasser habe ich jetzt vergossen.
Ja klar, das ist...
In dem Gerät. Mhm. Andere hätten noch gern den Druck gewusst des Wassers oder pH-Wert oder sonstige Dinge, Temperatur. Feuchtigkeit hat er geschrieben, was er damit meint, weiß ich nicht genau. Vielleicht meint er die Feuchtigkeit im Boden des Gartens.
Ja, das wäre ja auch eine Möglichkeit, oder? Gibt es dafür auch Sensoren?
Da gibt es auch Sensoren, ja.
Okay.
Und so entwickelt sich das Ganze.
Ja, da kann man dann herrlich bunte Statistiken machen dann und haufenweise seinen Garten beobachten durch verschiedene Datenlayers.
Schön. Ja, ich meine, die Motivation kam erst einmal von mir, weil ich manchmal bewässern muss, und zweitens von jemand anderem, der schon die 4. Gardena-Bewässerungsanlage gekauft hat, die immer kaputt wird. Mhm. Und wo ihm immer die Elektronik kaputt worden ist, die vergossen ist. Und der Schaltventil geht. Da drin. Also werden wir auch optional dazu bauen, dass man auch ein Gardena-Ventil ansteuern kann, wenn einem der Computer kaputt worden ist.
Das ist
Weil super. Das Ventil geht bei ihm noch und der Computer nicht. Und er hat schon 3 Stück daheim liegen, wo das so ist.
Also man kann dann den Hardware-Teil sozusagen, den Schlauchteil, noch am Leben erhalten, wenn
Das
Elektronikherz austauscht.
Ja. Gut. Und falls euch irgendwas einfällt, schickt es mir einfach ein E-Mail
an
Harald, Klammeraffe, IoT-Wiener.at.
Ja. Ideen willkommen. Gibt es eigentlich noch das Treffen, das monatlich, das ihr abgehalten habt?
Das gibt's noch, ja.
Ja.
Ich glaube, in einer Woche ist wieder ein Workshop. Mhm. Und ich glaube, die Woche drauf sind da wieder Talks, IoT-Talks.
Einfach auf meetup.com nachschauen unter IoT Vienna, ne?
Genau.
Da wird es derzeit veröffentlicht.
Nice. Ach, schön.
Harald, out of Technik.
Kann jemand eine Outdoor-Klimaanlage erfinden?
Okay. Das wäre nicht unpraktisch. Es gibt allerdings, habe ich zweimal die Indoor-Klimaanlagen von Kinos genossen.
Genau,
apropos, ja. Wink-Wink, Überleitung.
Überleitung.
Beginnen wir vielleicht mit den weniger schmerzvollen.
Oh je. Terminator. Du bist wirklich nur wegen der Temperatur ins Kino gegangen.
Naja, ich habe einen neuen Terminator angeschaut, ja, weil ich ja durchaus den ersten Teil zumindest mochte.
Das ist jetzt circa Terminator 4?
Terminator 5.
5.
Es ist jetzt der fünfte.
Hat es schon 4 gegeben?
Ja, es gab vor 4 Filme und es gab noch eine Serie, ja, die von Joss Whedon ist ein von vielen Nerds, bei vielen Nerds beliebter Regisseur und Serienausdenker. Und die hat es auf 2 Staffeln gebracht. Ja? Mhm. Und jetzt habe ich mir den 5. Teil, Genesis hat das geheißen. Und ja,
es und war die eine. Handlung ist ein bisschen so, dass man sich als Fan auskennt.
Oder? Es ist eine Arnold Schwarzenegger Terminator Sketchparade, kann man eigentlich sagen. Und die Handlung jetzt zu erzählen ist irgendwie schwierig, weil sie schon dermaßen alle Zeitlinien zusammengeschossen haben. Allein, dass der Arnold Schwarzenegger dann zwischendurch einmal die Handlung, diese parallelen Zeitlinien mit Wörtern wie Nexus und so erklären musste, lässt dann tief blicken, wie konsistent das Ganze ist. Okay. Ja. Also in dieser Zeitlinie, die wir verfolgen, es startet so zumindest eigentlich einmal so mit einem Zukunftsausblick. Man sieht so den John Connor, das ist der Anführer. Es geht eben um Skynet. Skynet ist so ein allumfassendes Netz, das eben dann diese Roboter hervorbringt, die Menschen bekämpfen. Und in der fernen Zukunft gibt es eben diesen John Connor, den super Anführer der Menschen. Und es beginnt damit, dass der John Connor irgendwie die Hauptbasis dieser Killer-Roboter einnimmt von Skynet und dann einen Soldaten zurück in die Vergangenheit schickt. Das ist eigentlich so, wie der erste Teil auch begonnen hat. Ja? Und dann ist man in der Zeitebene, das war irgendwann in den 80er Jahren, und dann sieht man auch zeitgleich, hat Skynet auch jemanden zurückgeschickt, nämlich den ursprünglichen jungen Arnold Schwarzenegger Terminator. Und der beginnt, also man sieht dann in die 1985er Zeitlinie fast irgendwie wie der erste Teil nachgedreht. Ja. Nur, dass dann, bevor da irgendwelchen Schaden anrichten kann, der junge Arnold Schwarzenegger von einer älteren Version vom Schwarzenegger umgenietet wird. Ja.
Das war doch der Plot von Terminator 2, oder?
Es ist ein Remix. Es spielt das war, hat mir aber eh gut gefallen. Es spielt so zeitweise im ersten Teil, der fünfte Teil. Das war eigentlich ganz, ganz lustig.
Und ist dann das Original?
In dieser Zeitlinie ist es so, dass die Mutter von John Connor, die Sarah Connor, ja, deren Eltern wurde schon ganz früh von einem bösen Terminator erledigt und der Arnold Schwarzenegger Terminator hat sie sozusagen großgezogen und ist mit ihr befreundet und ist jetzt so ein mittelalter Terminator und sie nennt ihn Pops und sie ziehen halt durch die Landen und erleben ihre Abenteuer. Und jetzt kommt als Dreigespann dieser zurückgeschickte menschliche Soldat auch noch zurück und da entwickelt sich so eine ein bisschen seltsamen Dreiergespanns oder der mittelalte Terminator als Vaterfigur und der junge ins B liebende Soldat mit der Sarah Connor irgendwie. Daraus schöpft das Ganze dann irgendwie.
Das heißt, der Sohn hat eigentlich seinen Vater in die Vergangenheit geschickt, um sich selbst mit seiner Mutter zu zeugen. Habe ich das?
Ja, genau.
So, okay.
Also,
macht Sinn, ja.
Ja, also, ach Gott. Es macht schon Sinn. Ja, nein, es macht schon lange keinen Sinn mehr. Aber ja, im Endeffekt, man kann sich jetzt diesen Anfangs, das war noch der lustige Teil, im Endeffekt landen sie dann im Jahr 2017 und da ist es eigentlich, wird das so nach Schema F runtergeradelt. Es ist wieder so weit, dass das Skynet online geht, kurz davor und die Sarah Connor und der menschliche Soldat und der mittlerweile ganz, ganz alte Terminator, weil das wird erklärt, weil das die menschliche Haut altert halt irgendwie. Die müssen zum Firmengebäude von Skynet und dort alles kaputt machen. So ist der Plan und so wird das dann auch erzählt. Und was man hat, ist einen ziemlich guten animierten jungen Arnold Schwarzenegger gleich am Anfang. Das war eigentlich recht beeindruckend, wie gut das aussieht. Und das halt in drei Altersstufen den Arnold Schwarzenegger Terminator hat, dass man vielleicht noch so in der 85er Zeitlinie noch das andere Modell, dieses Flüssigkeitsmodell vom Terminator sieht. Aber ja.
Okay.
Aber ja. Es hat mich nicht geärgert, weil das Franchise war schon vorher kaputt und dadurch, dass ich eh nur den ersten Teil wirklich mochte, war es jetzt auch nicht viel vergeben. Sagen wir so, ich habe noch einen schlechteren Blockbuster gesehen.
Okay.
Aber er war untermittelprächtig, kann man schon sagen.
Okay.
Ja. So war das mit den Terminatoren.
Dann tue ich mal kurz dazwischen was, bevor du deinen Zweitfilm machst. Ich habe nämlich was Hübsches, was wirklich hübsch, und zwar ein Free- und Open-Source-Webcomic, und der sucht Sponsoren. http://www.pepperkarot.com, also Pfefferkarotte.
Okay.
Und bitte auf den Shownotes den genauen Link nachlesen, bin ich heute drüber gestolpert. Und zwar ist das einer der wenigen Comics, die wirklich Creative Commons lizenziert sind, und zwar wirklich CC0, also nicht, CC BY. Also nicht irgendwie non-commercial oder so, sondern du kannst wirklich alles machen damit. Mhm. Und das Ganze ist so eine Art GitHub-Projekt. Du, auf der Webseite kannst du dich nämlich selber anmelden als Übersetzer, wenn du das jetzt auf Polnisch oder irgendeine noch nicht vorhandene Sprache übersetzen willst. Wird genau erklärt, wie du dir die Inkscape-Files runterladest, dann die Schrift austauscht, deine eigene, wie du dann einen Account erstellst, das wieder zurückladest. Also
schön, sozusagen ein bisschen Lektor-Erfahrung
dabei. Mitmach-Comic für, also der Open-Source-Gedanke, aber für Comic. Und ich muss sagen, der Comic ist also so ein Kindercomic über eine Hexe, die eine kleine Katze hat, und wir erleben halt allerlei Abenteuerlein. Aber es ist sehr schön gezeichnet, wie man so von teuren Graphical Novels kennt. Also wo jedes Panel, also jedes Einzelbild ist sozusagen ein Wasserfarbengemälde mit so, also nicht so mit Bleistift hingekriegsig, sondern wirklich so mit verwaschenen Farben. Schön. Also es schaut wirklich gut und aus.
Alles in Inkscape, also alles in Vektoren?
Ja, also da...
Auf die Bilder selbst?
Die, auf der Webpage sieht man genau die Werkzeuge, mit der der Künstler das gemacht hat, und wird genau erklärt, sind alles Open-Source-Werkzeuge. Und das Lustige ist, er sagt, er möchte sich finanzieren rein über seine Leser. Also man kann ihn flattern, habe ich schon gemacht, man kann alles flattern, und man kann auch über das Netzwerk Patreon so eine Spende machen, und wenn man dann spendet, wird man
ja, ja,
nach dem Schlussding aufgelistet.
Patreon ist ja zurzeit irgendwie im Gespräch.
Ja. Ja. Was ist das?
Das ist auch so eine, du kannst so Patenschaft für einen Podcast oder für Künstler übernehmen, und das läuft nicht so wie bei Flutter, dass das sich dann aufteilt, ein fixer Betrag auf die verschiedenen Sachen, die du Patreon hast, sondern da zahlst du dann direkt einen fixen Betrag zu einem gewissen Projekt.
Und sagst doch, du willst $1 pro Monat oder pro nächstes und Werk von dem
Content, den Künstler geben. Genau, als Content-Anbieter hast du die Möglichkeit, irgendwie so ähnlich wie bei Kickstarter so Perks oder so,
ja,
oder bei Indiegogo anzubieten, so wenn ihr mir jetzt so und so viel spendet oder wenn ich so viel finanziert bekomme, dann kommt doch eine Staffel vom Podcast, oder ich schicke euch ein extra Beat, sowas in der Richtung.
Und ich habe versucht, uns als Biertaucher dort einzutragen. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob mir das ganz gelungen ist, aber die machen, also ich finde eigentlich, tun die sehr paradisieren bei YouTube, weil es steht immer, ja, tu deinem Begrüßungsvideo hier verlinken. Das heißt, YouTube hostet die Begrüßungsvideo für dieses Patreon-Künstler.
Schön kann billig, man, ne? Kann man schon machen, ja.
Warum nicht?
Naja, sie schneiden ja was mit, nur dafür.
Auch so.
Schon, aber ja. Es war mir ein bisschen sehr...
Was sollte man stattdessen nehmen?
Nein, es war... Wie soll ich sagen? Mir ist es ein bisschen billig vorgekommen, dass sie eigentlich nur davon leben, dass sie jetzt das Geld verteilen an von den Patronen an die Künstler sozusagen als Service anbieten, dass sie dafür sehr sich zurücklehnen und sagen, ja, tut's halt irgendwo ein Video hosten und gebt hier die URL von dem Video an. Verstehst, sie paratisieren an einem anderen Service, der aber nichts davon hat.
Ja,
das war so ein bisschen das, was mir
nicht so schlecht
hat. Ja, aber das ist auch
genauso.
Machen
das ist meine Frage, was dich daran stört. Weil bei den anderen...
Ich sage nicht, dass das bei Kickstarter besser gelöst ist. Ja?
Ja.
Ich sage nur, da ist es mir jetzt erstmal sehr, weil ich mich durchgeklickt habe, ist mir sehr aufgefallen, dass die eigentlich ohne das existierende Ökosystem jetzt von YouTube oder so eigentlich überhaupt keine Chance hätten. Und darauf halt einen Service einbauen.
Eine legitime Meinung, ja.
Ja. Und sonst ist es halt nicht so wie Flutter, dass du nur dein, das hast du gesagt. Also ich habe dort das Gefühl, wenn ich dort Geld hingebe, ist es schneller weg, weil ich dann sage, ich möchte den und den und den fördern, und die wollen dann auch wirklich jedes Mal halt einen Euro oder einen Dollar.
Ich finde auch, wenn ich bei einem Ausmaß von über 80 Podcasts, die ich abonniert habe, ist das einfach schier nicht möglich,
für
einzelnen Projekten, obwohl ich es gerne machen würde, das dann einzeln zu abonnieren und zu Patreonen. Da ist mir Flutter einfach wirklich sympathisch.
Weil bei Flutter hast du ja viel mehr Kontrolle. Erstens ist ein Euro, was einmal schon sehr sympathisch ist. Und ich glaube, Flutter akzeptiert auch bei Bitcoin-Aufladung, falls ich das jetzt nicht falsch verwechsel. Und dieses Patreon hat halt nur PayPal, akzeptiert auch keine Bankverbindung wie Flutter. Flutter ist europäisch, akzeptiert der IBAN. Und ja, Patreon ist halt mehr ein amerikanisches System.
Mhm.
Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich es ja noch.
Ja, wie gesagt, zurzeit hört man bei anderen Podcastern sehr oft so Patreon-Einblendungen und so.
Also zum ursprünglichen Thema, Pepper Carrot heißt der Webcomic über so eine kleine Hexe mit einer kleinen süßen Katze und ist auch für Kinder geeignet. Also ist jetzt eher so lustig.
Okay.
Nett. und sehr hübsch.
Ja, dann schreie ich ganz, das ist in drei Sätzen erklärt. Ich habe mir noch angeschaut den Jurassic World. Das
ja.
ist, glaube ich, der, wenn ich mich nicht irre, der vierte Teil von Jurassic Park.
Haben es die Dinosaurier noch immer nicht ausgerottet?
Na, sie klonen munter weiter und das ist wieder offen, aber es ist der Originalpark eben. Und weil für das die Besucher ist, das sind ja so sensationsgeil und deswegen reicht ein normaler Dinosaurier nicht. Und deswegen mit Gen kreuzen sie diverse Dinosaurier und kreieren den Dominus Rex.
Dominus Rex, okay. Der noch größer ist.
Ja, Godzilla. Ne? Ja, wirklich der Godzilla Supermonster, den haben sie in einem eigenen Gehege. Das, wie es so ist, da bricht das halt dann aus und ja, nein.
Ist das das, wo sie in so Glaskugeln umeinander rollen?
Das kommt auch drin vor. Also die Story ist so ein bisschen, wenn man es zusammenfasst, so zwei Kinder werden von ihren Eltern auf zum Jurassic World geschickt. Die Obermanagerin ist nämlich die Schwester von der Mutter von diesen zwei Kindern. Man sieht so ein bisschen am Anfang die zwei Kinder, wie sie noch die heile Welt vor des Parks irgendwie erleben. Und zeitgleich immer so gegengeschnitten eben die Katastrophen, die mit diesem Dominus Rex dann immer. Und irgendwann bricht natürlich auch über die Kinder dann das Unglück herein und über generell über Jurassic World irgendwie. Und ach, das war wirklich unliebevoll, kann man sagen. Lustlos runtergenudelt.
Aber die Handlung hat sich jetzt seit dem ersten Jurassic Park in den 90ern nicht sehr geändert. Nein. Das sind immer Dinosaurier, die ausbrechen. Ne?
Du, ja, und man könnte es noch weiter spannen, weil die Jurassic Park, glaube ich, die Originalstory, stammt ja von Michael Crichton.
Ja.
Michael Crichton kennt man vielleicht aus den alten Science-Fiction-Filmen Westworld und Future World. Also das Thema, dass ein Themenpark irgendwie in Schieflage gerät, ist ein, glaube ich, ein dankbares Thema. Das hat ihn weit getragen.
Und dir hat jetzt der Terminator eigentlich noch besser gefallen als das
Der Jurassic. Terminator ist wenigstens so erwartetes Mittelmaß. Und hier sind so, dass man sich die Hauptprotagonisten, es sitzt kein einziger Dialog, die Protagonisten sind alle mitsamt unsympathisch, dass man eigentlich eher zum Dominus Rex irgendwie.
Man hält zu ihm eigentlich,
also ja, als Mampf, richtig, die kleine Menschlein. Ja, von ihm. Leider nicht verdient, da zu überleben, aber im Endeffekt. Und ja, auch die
Kinder sind keine Sympathieträger.
Man kann ja auch sagen, ich meine, das ist dann auch immer so ein Problem, wenn man so einen Film kritisiert, dann sagen natürlich dann viele, naja, aber auf die Handlung muss man nicht schauen, es geht um die tolle Action und so.
Die Effekte.
Und ich fand aber auch natürlich sind die Dinos gut gerendert und so, und wir haben sie in 3D gesehen, aber irgendwie hat es mich nicht abgeholt. Also selbst diese monumentalen Aufnahmen von den Dinosauriern und wenn sie da durch die Insel laufen und so. Ich habe diesen Regisseur auch nachgeschaut, der hat irgendwie vorher auch nichts Bekanntes gemacht und mir kam es das Ganze unbeholfen vor. Mhm. Unbeholfen und ja, wie gesagt, die Dialoge und die Charaktere eigentlich, ja. Nicht wert, um noch ein Wort darüber zu verlieren.
Okay.
Absolut abschreckend.
Okay.
Sagen.
Ich kann jetzt einen Real-Life-Tipp einstreuen. Also es ist eine ausgesprochen dumme Idee, seine Bierdose in einen Blumentrog zu legen mit Erde, weil jetzt ist das ganze Bierdose erdig.
Das ist ein erdiges Bier.
Ein erdiges Bier, ja.
Kannst du das Saisonen abwaschen.
Ja. Genau, ich gehe kurz zum Brunnen und tauche meine altbewährte
Bierklinge. Ich
habe noch ein Thema.
Okay, dann halten wir mal durch. Hast du noch was?
Jetzt sind wir aufgeschmissen.
Jetzt sind wir auch richtig. Jetzt kann man nur zuschauen.
Ja, ich meine, das alte, nicht alte Thema Snowden.
Ja, genau.
Das ja, da kann man nur sagen, verschlüsselt, macht eure Sache besser, wehrt euch.
Ja,
definitiv. Es ist schlimmer, als wir denken.
Ja, besonders, es hört ja wirklich nicht auf. Ich meine, diese ganzen, jetzt auch wieder die neuen Leaks, wo immer weiter herauskommt, wie sie vor allem auch in Deutschland systematisch ausspioniert haben. Ja, und das hat ja auch einen Side-Effekt gehabt. Aber es gab nicht den der Peter Pilz oder so, der jetzt auch gewisse deutsche Politiker angeklagt hat.
Ja, das ist das erste Mal, wo man sympathisch wird.
Ja, es war ein guter Sachen aufdecken oder so. Das war keine schlechte Reaktion.
Da braucht es mehr so Leute, die dagegen vorgehen und die auch die Macht haben, nicht gleich abgesägt zu werden.
Ja. Definitiv. Also. Ja, es ist schlimm halt, wie die EU sich da auch rumwurschtelt bei dem Thema, wo man überhaupt eigentlich keinen, als wäre es nicht passiert, also so konsequenzenlos.
Naja, warum wohl?
Ja.
Weil sie mittendrin sind und mittun.
Ja, wie es jetzt also, nur weiter rauskommt.
Wir hängen in dem Netz drinnen, wir liefern alle brav unsere Daten, auch wenn unsere Behörden das Gegenteil behaupten. Ja. Wir sind an die Netze angeschlossen. Also wird es nicht gesagt. Ne? Und das ist natürlich traurig. Und da hat eben Skynet plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Also, wie soll ich sagen? Ein Lehrer hat einmal gesagt, wenn ihr euch das Schlimmste vorstellt, was ihr nur vorstellen könnt, die Realität ist schlimmer.
Es wird noch schlimmer.
Und das ist ungefähr so. Ja? Ich meine, in Terminator haben die Maschinen versucht, die Menschheit zu unterdrücken und zu bevormunden. Momentan sind es die Geheimdienste, ne? Die die gesamte Macht haben, einen zu zerstören. Und wer nicht mitmacht, wird eliminiert. Ne?
Ich habe ein erfreuliches Thema
noch. Ja, bring uns noch mal raus.
Und zwar ist jetzt eine Zeit, wo man im Schwimmbad liegt und so dicke Fantasy-Schinken verschlingt, weil man eigentlich was anderes tun sollte, aber halt, es ist zu heiß, um was Vernünftiges zu tun. Und da habe ich in einem Schwimmbad wirklich ein super schönes Fantasy-Schinkenbuch entdeckt. Und zwar ist das eine ganze Serie, die heißt The Lies of Locke Lamora. Und das ist so ein Fantasy-Schinken, so in der epischen Ausmaß wie das Game of Thrones. Und jetzt bin ich gerade am zweiten Buch. Ich glaube, er arbeitet so derzeit schon an 5. Alle von diesen Locke Lamora. Bitte in den Shownotes nachschauen, genauso ist der Titel verlinkt. Und ja, das ist eine sehr schön ausgestaltete Fantasy-Welt. Und es geht so um so Trickbetrug. Also so zwei Diebe oder Trickbetrüger, die halt dann immer so riesige Intrigen und Trick, Verrat, gegen Verrat Sachen machen. Aber mehr so wie auf der Film Der Clou. Also ein Gangster so legt den anderen Gangster rein.
Der heißt so mäßig.
Ja, so heißt. Heißt aber in einem Fantasy-Setting. Also ganz lieb. Und das Setting ist auch, also das ist halt so eine Welt am ehesten vergleichbar mit Venedig in der Renaissance, also kurz nach dem Mittelalter. Und es gibt schon Alchemie, es gibt schon Brillen, also das gibt's auch schon. Und die Alchemie hat ein bisschen die Rolle, was bei uns so Elektrizität und Technik hat. Also sie sind nicht ganz auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, also es sind so Händlerrepubliken und unabhängige Stadtstaaten. Mhm. Und es gibt ein bisschen Magie und so eine Magiergilde, aber die haben das Monopol und sind sehr teuer und sehr verhasst. Also so ein bisschen wie bei Game of Thrones. Es gibt zwar magische Elemente, aber sie spielen in keiner Weise die Hauptrolle, sondern sind eher so ein kleiner Story-Zusatz.
Okay.
Und sonst, ja, für kleine Kinder vielleicht nicht geeignet. Es gibt sehr viel grausame und brutale Szenen und Folterbeschreibungen.
Also auch da wie Game of Thrones
ein bisschen. Ja. Und ich kann eigentlich nur sagen, es steht auch groß auf dem Buchstand vorn drauf. J.R.R. Martin findet dieses Buch wunderbar. Die Empfehlung. Und jetzt warte ich schon die ganze Zeit. Hoffentlich, Game of Thrones ist jetzt dann irgendwann mal ausgefilmt, wird dasselbe Budget dann in diese Lie of Lamora reingesteckt, weil ich kann mir vorstellen, dass ich das am Bildschirm extrem gut macht. Also wenn sich da jemand antut, das zu verfilmen. Die Welt ist auch schön beschrieben, da liegen überall so alte, riesige Glas-Artefakte herum, also so Städte mit riesigen Glastürmen von irgendwelchen ausgestorbenen Vorfahren. Also ein praktisch unzerstörbares Glas und sehr fantastische Gebäude und ja, und halt diverse Stadtstaaten, die miteinander politische Beziehungen haben und Meuchelmörder, Assassinen.
Alles, was dazu gehört.
Alles, was du brauchst und halt da immer dieses Heist-Setting. Also, wer legt jetzt wen rein und wer ist jetzt eigentlich der überschlaue, über clevere.
Ja, da bist du jetzt mit dem ersten Band.
Einen habe ich schon aus, jetzt verschlinge ich gerade den zweiten und das ist so schön.
Ist das abgeschlossen?
Also, ich glaube, 3 sind schon publiziert und ich habe es gesehen, auf der Homepage sind schon 7 angekündigt vom Verlag. Also, meine zukünftigen Schwimmbad-Sessions sind gesichert.
Ja,
dann einfach mal reinschmökern.
Ja.
Guter Tipp.
Fantasy-Empfehlung.
Mhm, ja.
Ja, ich habe auch etwas für die heißen Stunden, wo man nicht so sein Gehirn anstrengen möchte. Ich habe einen Comic gelesen namens Scott Pilgrim. Und da hat es 2009 schon einen Film gegeben, den habe ich, glaube ich, damals auch bei den Viertauchern besprochen, der mir sehr gut gefallen hat. Und da habe ich jetzt das Comic gelesen. Ist von einem kanadischen Zeichner und Comicschreiber. Und es ist, wenn man es kurz zusammenfasst, und das klingt bewusst abschreckend, ich habe mir auch schwer getan beim Lesen des Comics, da habe ich mir am Anfang gedacht, naja, vielleicht war der Film doch besser als das Originalcomic. Es ist ein Dating-Manga, also es spielt in Kanada, es geht um den jungen Scott Pilgrim, 23 Jahre alt, ein klassischer Underachiever, wohnt in einer Einzimmerbude zusammen mit seinen homosexuellen Freund, also nicht seinen, sondern der ist einfach schwul, und die wohnen halt gemeinsam und Er lernt zuerst eine junge Schülerin kennen, 17 Jahre alt, aber verliebt sich ziemlich schnell in eine neue Frau, die in diese Stadt gekommen ist, namens Ramona. Ramona, das lässt sich am Anfang auch ganz gut an, aber es gibt ein Problem, nämlich sie hat 7 furchtbar böse Ex-Freunde. Und Scott Pilgrim muss, und damit sie für immer glücklich zusammenleben können, alle diese 7 Ex-Freunde besiegen.
Ja. Mhm. Klingt so nach einem Computerspiel, so ein Challenge, nächster Bossgegner.
Das ist eine Stärke von diesem Comic. Also erstens, es hat ein sehr kanadisches Setting, der Zeichner gibt sehr viel Zusatzmaterial dazu, und das heißt, oft wenn es zum Beispiel in einer Bibliothek spielt, dann ist das halt wirklich eine Bibliothek, die dort spielt, ich glaube. Mhm. Und die Schauplätze, also es hat einen sehr kanadischen Fuß. Außerdem spielt das Scott Pilgrim in einer Band namens Sex-B-Omp. Bomb, irgendwie so mit Zwischen-B. Und das kommt auch sehr stark darin vor, dass die Kanadier sehr stolz sind auf ihre Indie-Gitarren-Pop-Szene. Und auch sie treten dann ein, zweimal so auf. Es sind 6 Bände, das ist abgeschlossen. Und das sind diese Auftritte auch so wie kleine Battles gegeneinander. Und das Witzige ist eben, du hast eben dieses europäische, kanadische Setting, aber es ist der Zeichenstil, es ist in schwarz-weiß, wie typische Manga-Büchlein, auch das Format. Und du hast auch den Zeichenstil halt total japanisch, mit den Augen und allem,
also was du... ein Kanada-Manga sozusagen.
Ein Kanada-Manga über die Liebe und über Indie-Musik, Gitarrenmusik.
Ist wahnsinnig. Interessant, wie ein japanische Manga als Style praktisch die ganze Welt erobert haben, weil wir haben ja auch schon deutsche Manga.
Das ist ja das Interessante, wie es hin und her geht. Wir wissen ja eigentlich auch schon mit Biene Meier und mit Niklas, ein Junge aus Flandern, Heidi, sind wir eigentlich schon unbewusst mit Mangas, also mit Animes zumindest, aufgewachsen. Und das ist halt witzig, weil es dann wieder diesen Rückblick hat. Du hast einen Amerikaner, oder halt nicht Amerikaner, Kanadier, der halt mit einem europäisch-westlicheren Blick dann auf diesen japanische Zeichen und Manga-Kultur draufschaut. Und es ist sehr, sehr zeitgeistig. Es hat halt diesen, Scott Pilgrim spielt natürlich auch gern Computer, und diese Computerelemente kommen auch vor. Also wenn er zum Beispiel auf die Toilette geht, dann geht oben so ein Balken runter, wo irgendwie seine Blasenfüllstand angezeigt wird. Oder wenn die Freundin Bedrängnis am Gerät, dann holt sie sich einen riesigen Hammer aus ihrem Täschchen. Aha. Also solche Geschichten. Oder wenn er träumt, dann träumt er oft, dass er in Zelda ist und da rumhatscht und von irgendeinem Avatar genervt wird.
Also sagt, als Computerspielliebender Underarchiver ist das sozusagen ein Kult-Comic, sehe ich da gerade.
Also ja, und auch die Kämpfe selber sind dann eigentlich mehr so wie Computerkämpfe. Und mich war am Anfang sehr abgeschreckt, weil ich bin da nicht so die klassische Zielgruppe, weil es halt wirklich dieses Dating und Boy meets Girl und in dieser Gruppe von jungen Menschen wird halt hin und her geliebt und geschmust und so, und dass das halt diesen Aspekt hat. Aber ich möchte jetzt nicht zu sehr irgendwie auf den Putz hauen, aber ich würde mal sagen, also bei jedem dieser einzelnen 7 Level, die er durchgeht, diese 7 Ex-Freunde, die er bekämpft, erfährt man dann immer ein Stück aus seiner und aus ihrer Liebesvergangenheit.
Du schaltest ein Stück Vergangenheit frei.
Genau, ja, richtig, so eine Art Achievement. Und du merkst dann eigentlich, okay, die haben beide schwierige Phasen gehabt und tragen alle ihr Päckchen sozusagen. Und ein Stück weit sind diese Kämpfe dann auch eine Verarbeitung der Vergangenheit, so wie sie dann halt bis zum Schluss zusammenkommen und sehen, okay, wir haben diese Vergangenheiten, es ist Zeit irgendwie, wir sind uns bewusst, dass wir unsere Päckchen tragen und können trotzdem auf eine Beziehung aufbauen. Also so ungefähr ist die Grundaussage von dem Ding jetzt. Alles nicht so hochtrabend, aber auf eine wirklich, wirklich amüsante Weise zusammengebaut. Und mich hat es halt so gefreut, weil ich habe nicht viele Mangas gelesen, ich habe glaube ich Dragon Balls bis Buch 40, und dann habe ich Alita Battle Angel habe ich fertig gelesen, und ich habe ganz vergessen gehabt, was für im wahrsten Sinne des Wortes Page-Turner diese Manga-Comics sind. Also du rast da durch und es ist alles so einfach und eindrücklich gezeichnet. Und
aber da sind schon Dialoge auch drin, oder?
Ist ja.
Dialogfrei.
Es ist nicht dialogfrei während den Kämpfen, natürlich viel Swoosh und ganzseitige Pendels und solche Geschichten, aber trotzdem... Der Manga gegenüber vom amerikanischen, europäischen hat wirklich die Stärke, dass er dich noch einmal so tief reinzieht, weil er das grafisch gut und eindrücklich vermittelt und nicht zu kopf- und textlastig ist. Aber es wird trotzdem viel gequatscht.
Ja, und du also, hast gesagt, das wurde auch schon verfilmt? Oder?
Das wurde 2009 verfilmt, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt.
Aha, okay.
Und das ist wirklich, wirklich eine Empfehlung. Hat mir einfach super gefallen, weil es einer dieser Comic-Verfilmungen ist, die allein schon wegen einem Thema aus der Art schlagen. Es ist kein wirklicher Superheldenfilm und es ist ein Underachiever, bisschen anti-heldmäßiger.
Wir geben eine Bierdorfer-Empfehlung.
Mich hat das wirklich, also, das ist ein sehr Zeit, also ist total in der Zeit verhaftet, aber ein wirklich guter Mix aus verschiedensten Elementen. Und dann eben noch dieser Computerspiel-Hintergrund, einfach fantastisch. Also für die Sommerzeit absolute Empfehlung. Und das ist schnell vorbei. Es ist nicht so wie bei den japanischen Reihen, dass du jetzt, weiß nicht, 168 Bände lesen musst und noch immer nicht fertig bist, sondern es ist nach 6 Büchern ist einfach abgeschlossen. Ja, so viel dazu.
Ja, dann glaube ich, verbleibt die neueste Biertaucher-Challenge. Unser Lieblingssponsor Jörg Ukonik hat nämlich auf Facebook privat ein Bild gepublished, wo er mit einer Bierdose vor einem italienischen Brunnen sitzt. Und dann in den Shownotes, also in den Comments steht dann, ja, es gibt den Biertaucher-Podcast, die Bier in ihren Brunnen tauchen. Und deshalb erlaube ich mir jetzt, dem Jörg sein Bild ungefragt in die Shownotes zu posten für Nicht-Facebooker. Und ich rufe dazu auf, liebe Hörer, schickt uns euer Bild, wo ihr vor einem Brunnen sitzt, idealerweise mit Bier.
Ja, schauen wir mal. Follower-Power.
Vielleicht kommt
Hashtag
was.
Follower-Power.
Genau, ja, Hashtag Biertaucher.
Gut.
Harald, ein Schlusswort?
Ein Schlusswort?
Eine letzte Bemerkung?
Eine letzte Bemerkung. Warum lernen unsere Kinder in der Schule nicht Schreibmaschinen schreiben?
Hätte ich gern.
Also weil sie gerne Handschrift lernen oder was lernen sie überhaupt?
Naja, unsere Schüler bekommen Bücher, so wie bei uns. Ne?
Ja.
Hinten drin ist eine CD. Die geht auch unter Linux.
Wow.
Und da müssen sie Aufgaben lösen und Texte einsetzen, schreiben.
Ne?
Und ich beobachte dann meinen Sohn dabei, wie er da was reinschreiben muss und er mit Atlas Systems die Tasten sucht und 80% der Zeit damit vergeudet, die Tasten zu finden.
Und es das wird nicht so systematisch Zehnfingersystem gelehrt in der Schule?
Ich sag's noch krasser. Du wirst genötigt, für deine Aufgaben einen Computer zu benutzen und nicht die Handschrift. Die wird aber nicht erklärt, wie der Computer funktioniert. Das ist ja skurril.
Nein, es gibt Lehrer, die machen, also vom Peer weiß ich das in der Steiermark, ne? Die machen aber, glaube ich, von sich aus so ein Zehn-Fingersystem-Aufgaben. Gibt es verschiedene Systeme, wo die Eltern dann sogar im Netz nachschauen können, wie gut ihr Kind jetzt ist mit
Übungen,
Blindschreiben.
Ölfass,
ja, gibt's verschiedene Systeme.
Ja, da hat er Glück, ja?
Ja.
Aber das Schulsystem sieht nicht vor, dass du einen Computer bedienen kannst.
Anscheinend
du musst aber mit einer CD am Computer lernen.
Das ist so, da wird das abgeschoben, so in einem Privatbereich. Und soll sich
wie soll aber was ich schon toll finde, ist, dass die CD unter Linux funktioniert. Das ist ja in keinster Weise selbstverständlich.
Ja, aber nur nach Installierung proprietärer Adobe Runtime Machines.
Ja? Okay. Gut, mein Bier kommt wieder hoch.
Ja? Die Schlussbemerkung, liebe Leute im Bildungssystem, schaut einfach, dass unsere Kinder mit Computern umgehen können, weil ohne Computerkenntnisse kriegt man heutzutage, glaube ich, keinen Job mehr, wo man mehr wie den Mindestlohn verdient.
Ja,
und meiner Meinung nach wird es eher noch schlimmer werden in Zukunft. Also lernt den Kindern Computer zu bedienen.
Und falls Ihre Schule nichts taugt in der Hinsicht bei Spielen programmieren, gibt es Sommerkurse dazu. Gut. Dann verabschieden wir uns bis nächste Woche.
Würde ich auch sagen.
Gute Verschlüsselung.
Genau.
Gute Verschlüsselung, ja.
Auf die Krypto.
Ich brauche einen Public Key.
Ja, stimmt, immer noch.
Und wenn Sie dabei sein wollen, nächsten Dienstag, wir treffen uns um 19.30 Uhr im alten AKH vor dem Hörsaalzentrum im Hof 2.
Ja.
Tschüss.
Bis dann.